Hier ist Zukunft anpacken, der JARA-Podcast für Pflanzenernährung und landwirtschaftliche Themen. Wir zeigen, was die Landwirtschaft heute bewegt und morgen prägt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Zukunft anpacken. Seit einigen Jahren wird in Deutschland das Vertical Farming erprobt. Mit dieser sogenannten Landwirtschaft in der Senkrechten soll es in Zukunft möglich sein, pflanzliche und vielleicht sogar tierische Produkte in mehrstöckigen Gebäuden zu erzeugen und damit die Landwirtschaft also in die Stadt zu holen. Befürworter sagen, auf diese Weise würde eine zusätzliche landwirtschaftliche Nutzfläche für die wachsende Weltbevölkerung geschaffen. Die Gebäude böten außerdem Schutz vor wetterbedingten Ernteausfällen und ermöglichten eine saisonunabhängige Pflanzenproduktion. Doch natürlich stellt sich auch die Frage, ist Vertical Farming tatsächlich der heilige Gral für die Ernährung der Weltbevölkerung? Und was bedeuten solche Anbaumethoden für die Zukunft der traditionellen Landwirtschaft? Und wie werden sich unsere Agrarsysteme überhaupt in Zukunft ändern? Ja, und all das bespreche ich jetzt mit Professor Dr. Uwe Schmidt von der Humboldt-Universität zu Berlin. Er arbeitet dort als Fachgebietsleiter Biosystemtechnik am Albrecht-Daniel-Theer-Institut für Agrar- und Gartenbauwissenschaften. Herzlich willkommen, Herr Schmidt.
Ja, guten Morgen, Frau Blanken. Herzlich willkommen auch von meiner Seite und vielen Dank für Ihre Einladung zu diesem für uns alle ja sehr spannenden Thema.
Ja, tatsächlich. Schauen wir uns doch vielleicht einmal, damit wir alle auf einem gemeinsamen Stand sind, diese Vertical Farms an. Also von außen ist uns klar, das sind eben mehrstöckige Gebäude. Damit könnten sie natürlich in der Stadt einfach stehen. Aber was passiert denn da drin? Wie unterscheidet sich denn das jetzt einfach mal ganz deutlich gesagt von einem Feld?
Ja, das unterscheidet sich darin, dass man versucht, in einer Vertical Farm durch das Übereinanderschichten von Agrarsystemen, von Pflanzenbausystemen, eben von dem Quadratmeter Grundfläche ein Vielfaches an Ertrag herauszuholen. Das ist eigentlich der ganze Hintergrund des Ganzen, also eine höhere Flächenproduktivität durch gestapelte Produktionssysteme, so wollen wir es mal sagen.
Aber es wird darin ja auch nicht mit Erde gearbeitet, oder? Also der Salat kommt da jetzt nicht in ein Feld mit Erde und das muss beackert werden.
Das stimmt. Man tut dort etwas, man will dort etwas tun, was man eigentlich im intensiven Pflanzenbau in den großen Gewächshausanlagen schon heute über lange Jahre tut. Das ist die Nutzung von hydroponischen Verfahren. Das sind Verfahren, bei denen also die Pflanzen nicht in Erde wachsen, sondern in technischen Substraten und die gesamte Nährstoffversorgung, die ganze Pflanzenernährung über die Flüssigdüngung läuft. Das heißt, mit dem Wasser wird gelöster Mineraldünger in der exakt dosierten Rezeptur an die Pflanze gebracht.
Das hört sich alles ja erst einmal so ganz gut an im Sinne der Ressourcenschonung, auch im Sinne dessen, dass man vielleicht sagt, naja, wenn wir in die Städte direkt unsere Ernährungskonzepte bringen, dann müssen sie nicht mehr von weit transportiert werden. Wir haben eben diese Nutzfläche. Vielleicht können wir aber auch einmal schauen, hat das auch Nachteile oder Grenzen? Ist es wirklich dieser heilige Gral, von dem ich in der Anmoderation sprach?
Ja, das ist zunächst ein heiß diskutiertes Thema, eine heiß diskutierte Technologie, weil wir derzeit ja eben ohnehin in einer Welt der Ressourcenverknappung leben und eben auch in einer Welt der sich dramatisch ändernden Bedingungen, was unsere Umwelt angeht, und wir hier jetzt bei neuen Techniken immer wieder ganz, ganz genau schauen müssen, was hat das für Auswirkungen? Was brauchen wir für Ressourcen für diesen Technologiewandel? Das wäre ja ein sehr starker Technologiewandel. Und was hat das für Konsequenzen in Bezug auf eben auch Emissionen? Und da streiten sich die Geister beim Vertical Farming, weil klar ist, wenn ich also Pflanzen übereinander staple, dann muss ich technisches Licht da reinbringen, denn Licht ist der Produktionsfaktor Nummer 1 in der Landwirtschaft. Die Gärtner sagen gerne, 1% Licht ist 1% Ertrag, und wir werden in diesen übereinander gestapelten vertikalen Produktionssystemen eben sehr wenig Tageslicht nur reinbringen können.
Okay, das ist also eine große Herausforderung. Wenn wir nochmal so auf diese, ja, sag ich mal, logistischen Prozesse gehen, also ist es Ihrer Meinung nach wirklich gut, sich zu überlegen, dass man eben auch eine urbane Landwirtschaft, ja, erschafft?
Ja, also der Ansatz ist ja letztlich nicht der schlechteste, und es liegt in gewisser Weise auf der Hand. Je mehr Menschen in die Städte ziehen, und dieser Prozess ist ja dramatisch, in den Prozentzahlen in allen Kontinenten zu sehen, dann ist natürlich, liegt es auf der Hand zu sagen, dann rücken wir auch die Pflanzenproduktion, die Nahrungsmittelproduktion etwas näher an die Städte heran. Das ist ja legitim. Ob es jetzt Hochhäuser in der Stadt sein werden oder ob es die stadtnahen Gebiete, die urbanen, periurbanen Gebiete sind, das ist noch eine andere Fragestellung. Hier muss man tatsächlich dann auf die Standortbedingungen schauen. Man muss auf die Regionen in der Welt schauen. Nicht überall haben wir so eine starke Verdichtung, wie wir zum Beispiel im asiatischen Bereich es erleben, wo sehr viel intensiver darüber nachgedacht wird oder auch in Großstädten der USA. Wir leben hier in Mitteleuropa mit Städten, die sehr weit in die Fläche gehen und wo wahrscheinlich niemand auf die Idee kommen wird, am Alexanderplatz mitten in Berlin eine würdige Farm zu bauen.
Ist es denn auch so einfach nochmal für unser Verständnis, könnte man da theoretisch alles drin anbauen? Also wäre das eine absolute Alternative für die Landwirtschaft oder gibt es eben auch nur bestimmte Produkte, die sich anbauen ließen?
Ja, die Anbauprodukte in Vertical Farm sind schon stark beschränkt auf pflanzliche Kulturen, die sehr wertig sind, das heißt also, die zu einem hohen Preis verkauft werden können, weil ganz einfach die Produktionskosten enorm steigen gegenüber dem Freilandanbau, dem Feldbau. Und diese Produktionskosten müssen wieder eingefahren werden. Ja, die Produktionskosten betreffen den Bau selber, die Landnutzung in der Stadt, die ja sehr viel teurer ist, auch wenn ich den 30-fachen Ertrag erwarte. Mhm. Dazu die ganze Ausstattung dieser Gebäude mit Technik, die Versorgung, die Entsorgung, die ganze Logistik, die stimmen muss. Das sind ja alles Faktoren, die darüber heute sehr, sehr stark entscheiden, ob Großbetriebe überlebensfähig sind oder nicht.
Sie haben ja Kontakt zu bestimmt relativ vielen Betrieben, auch zu der Wirtschaft. Was sagen die denn dazu? Sehen die das, also Gartenbaubetriebe, als Zukunftsalternative?
Ja, unsere Gartenbauunternehmer sind offen für alles. Das muss man erst mal sagen. Es sind sehr innovative Leute, die sich auch jeden Tag Gedanken um ihre eigenen Produktionsmethoden machen, um ihre Eingriffe in die Umwelt. Und natürlich ist die Diskussion da und natürlich fragen wir auch ganz bewusst, wenn wir auch mit Studierenden in den Betrieben sind und dort Exkursionen durchführen, was sie denn halten von diesen Ideen. Und da sagt mir fast jeder, finde ich gut, wenn mein Betrieb in der Stadt funktioniert. Ja, Punkt. Das ist erstmal eine Aussage und bringt es eigentlich insgesamt auf den Punkt. Es sind wirtschaftliche Unternehmen, die sich hier ansiedeln müssten, die eben auch wirtschaftlich produzieren müssen. Ja.
Es ist wichtig für uns Menschen ja, dass auch Produkte in der Erde wachsen. Also ich denke da beispielsweise an den Selenhaushalt, Selen, was eben aus der Erde auf die Pflanze aufgenommen wird. Also kann man überhaupt, wenn man jetzt alles versuchen würde oder viel versuchen würde, in Vertical Farms eben mit diesen Substraten zu arbeiten, überhaupt noch eine Ernährung schaffen, die tatsächlich so reichhaltig ist, wie wir sie eigentlich brauchen als Menschen?
Ja, das sind Untersuchungen, die natürlich schon seit sehr, sehr vielen Jahren durchgeführt werden. Die Frage nach der Produktqualität, vor allen Dingen auch nach der internen Qualität. Da geht es um die Frage der Inhaltsstoffe, die sich in Früchten anreichern, die also auch gesundheitsförderlich für uns sind. Und da steht eigentlich schon seit vielen Jahren fest, dass Produktion in hydroponischen Systemen, also nicht in der Erde, mindestens genauso hohe Qualitäten erzeugen kann wie der Anbau im gewachsenen Boden. Da werden jetzt vielleicht einige Anhänger des Ökoanbaus mir widersprechen wollen, aber das ist Stand der Wissenschaft. Im Gegenteil, man kann heute durch bestimmte Reize und Anreicherungen von Nährstoffen kann man ganz intensiv auch Inhaltsstoffe verstärken, in der Produktion der Pflanze verstärken, die uns zugutekommen. Man nennt das Fortifikation und da wird eben mit sehr, sehr vielen Faktoren gearbeitet, um eben zum Beispiel den Lycopingehalt in Tomaten oder den Beta-Carotin-Gehalt in Tomaten hochzutreiben und damit eben zwei Wirkstoffe in der Frucht auf natürliche Art und Weise zu erzeugen, die dann auch nachgewiesenermaßen gegen Krebserkrankungen wirken können.
Okay, ja. Also ich merke, Sie als Wissenschaftler blicken sehr neutral auf das Thema und schauen halt eben sich tatsächlich die Vorteile und die Nachteile an. Das ist ja häufig in solchen Diskussionen dadurch, wenn es ein sehr heiß diskutiertes Thema ist, gar nicht so selbstverständlich. Deshalb danke für die ganzen Informationen. Sie sagen ja auch, dass dieses System jetzt gar nicht generell überhaupt nicht funktioniert, sondern dass die Vertical Farm ein guter Ansatz ist und Sie haben das ein Stück weit für sich mit einer Forschungsgruppe oder einem Projekt auch weiterentwickelt. Und zwar mit dem Cube Circle. Vielleicht können Sie mal erzählen, was ist denn das für ein System? Wie unterscheidet sich das jetzt von einer Vertical Farm?
Ja gut, also bei unserem Forschungsvorhaben Cube Circle geht es letztendlich darum, auch auf unabhängig vom Boden zu produzieren. Boden, warum komme ich immer wieder auf das Produzieren im Boden zurück? Weil wir haben ein generelles Problem auf diesem Planeten. Wir haben ungefähr 13 Milliarden Hektar Landfläche, 8 Milliarden davon nutzen wir. 3,2 sind landwirtschaftlich nutzbar, aber nur 1,3 Milliarden nutzen wir mit mittlerer und hoher Produktion. Das heißt, nur 10% der Landfläche kann landwirtschaftlich genutzt werden und muss genutzt werden, eben durch den Feldbau, um die Menschheit mit Nahrung zu versorgen. Und das wird sich in den nächsten 10 bis 20 Jahren nicht ändern. Uns stehen also 1300 Quadratmeter Land zur Verfügung für jeden Bewohner dieses Planeten und den müssen wir so effizient nutzen, wie es nur geht, um eben Umwelt zu schonen und Ressourcen auch zu schonen. Ja? Und damit kommt der Ansatz zu sagen, erstens, wir müssen Produktionssysteme miteinander vernetzen, um Stoffkreisläufe zu schließen, denn es kann nicht sein, dass wir also diese 1300 Quadratmeter so nutzen, dass wir möglichst viel Ressourcen hineinstecken, um viele Pflanzen zu produzieren, aber damit eben auch Unmengen Abfall und Reststoffen zu erzeugen. Die Idee Cube Circle heißt die Kombination von Produktionssystemen. Das ist kein ganz neuer Gedanke, schon seit fast 60, 70 Jahren gibt es die Idee der Aquaponik, also eine Kombination der Aquakultur, Fischzucht in Fischbecken, im Süßwasserbereich hauptsächlich, und der Hydroponik, worüber wir gerade sprachen, Pflanzenbau in inerten Substraten. Aquaponik ist eigentlich eine zukunftsfähige Technik, die noch ihre Schwächen hat, die noch nicht perfekt ist, aber die viel verspricht. Also die Grundidee ist ja, Abwässer der Fischzucht zu verwenden, um Pflanzen zu ernähren und im Gegenzug also dann Drainage der Pflanze oder Restwasser des Pflanzenbaus wieder in den Fischbereich zurückzubringen, um hier eine Win-Win-Situation zu starten. Was wir noch dazu packen, sind Insekten. Wir haben also drei agrarische Systeme, Insekten, Fische und Pflanzen, Gemüsepflanzen, die miteinander interagieren. Insekten produzieren sehr effizient Proteine. Diese Proteine sind sehr wertvoll, aber wir alle wissen, dass das Thema Insekten als Nahrung, ne, ich sage jetzt mal, nicht ganz so einschlägt in der Gesellschaft.
Es dauert aber vielleicht noch ein bisschen, bis wir uns daran gewöhnt haben.
Das vermute ich auch, ja. Aber es ist ja zunächst mal die Frage, kann man nicht Insekten als Proteinfutter für Fische verwenden? Denn Fischfutter ist ein Nadelöhr in der Aquakultur. Ne, die Fische brauchen sehr viel Futter, das Futter ist sehr teuer und muss eben auch mit hohen CO2-Emissionen verbunden produziert werden. Und das Zweite ist das Thema Wasser. Wasser, die Fischzuchten brauchen am Tag ungefähr 10% des Wasserbestandes neu, Frischwasser, um die Ammoniumgehalte in den Fischbecken niedrig zu halten, um auch das Tierwohl zu sichern in der Fischzucht. Und dieses Wasser ist eben auch kostbar inzwischen geworden. Und da ist nun die Idee, dieses Wasser eben aus unserem Pflanzenbau herauszuholen, indem wir also ein Prinzip verwenden, was wir in einem vorhergehenden Entwicklungsprojekt schon einmal durchprobiert haben. Das ist das Auskondensieren von Wasserdampf aus Gewächshäusern. Der Wasserdampf kommt ja aus der Transpiration der Pflanze. Wenn wir diesen Wasserdampf auskondensieren, haben wir de facto reines Wasser und können das an die Fischzuchten wieder zurückgeben, ohne dass dort in dem Wasser Nährstoffreste oder Düngemittelreste drin sind. Also das ist im ganz Groben beschrieben der Ansatz, den wir hier betreiben. Und dazu kommt eben noch, dass Reste der Produktion, zum Beispiel aus dem Pflanzenbau, aber auch Schlemme aus der Fischproduktion, dann an die Insekten zurückgeführt werden als Insektenfutter. Ja, das sind die Kreise, die sich hier schließen.
Okay, also dann steckt eben natürlich auch im Namen drin, dass es ein Circle ist, dass es immer wieder im Kreis läuft. Wie sieht es an der Stelle, frage ich jetzt einfach mal ganz kurz ab, mit Produktion von weiteren tierischen Produkten aus? Also beispielsweise, weiß ich nicht, wenn ich jetzt mal an Fleisch denke oder an Eier oder an Milch, sowas passt da gar nicht rein, oder?
Naja, das passt indirekt rein. Wir sind jetzt mit dem Forschungsprojekt in der ersten Phase durch, die internen Prozesse uns anzuschauen. Und jetzt wollen wir das System eben öffnen nach außen für mögliche Stoffe, die wir mit einbeziehen können aus anderen Produktionsrichtungen oder eben auch äußere Kreisläufe zu schließen. Also ich sage jetzt mal, wir haben zum Beispiel viele Pflanzen dabei, die von den Insekten nicht angenommen werden, Pflanzenreste. Ne? Die Tomate ist zum Beispiel so viel Inhaltsstoffe, die mögen unsere Fliegen gar nicht. Da ist es dann die Frage, was kann man mit Pflanzenresten machen, um das doch wieder reinzubekommen? Da gibt es also schon wieder Zusammenarbeiten mit Industrieunternehmen, die aus diesen Pflanzenresten dann organische Substrate herstellen, und mit denen versuchen wir jetzt gerade wieder in unsere Produktion reinzugehen. Ja, das ist okay. Also so. Und man könnte sich auch vorstellen, dass man beim Thema Grauwasser hier was machen kann, dass wir also Wässer aufnehmen können, die von außen kommen. Und da sind wir dicht am urbanen Bereich. Ne? Auch wir haben Arbeiten laufen, die sich mit der nicht ganz schicken Frage beschäftigen. Kann man menschlichen Urin verwenden, um daraus Düngemittel wieder herzustellen? Ne? Mhm. Aber das ist ein Thema, da muss man reden drüber, denn wir haben enorme Mengen an diesen Wässern, die de facto ja durch sehr teure Kläranlagen gehen müssen, um dann wieder in den Kreislauf gebracht zu werden. Ja.
Sie sprachen bezüglich der Vertical Farm als große Herausforderung das Thema Licht an. Wie ist das da im Cube Circle?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Wir haben ganz bewusst für uns entschlossen, bei dem Gewächshaus zu bleiben. Also ich bin ein nachhaltig starker Vertreter des Anbaus in Gewächshäusern. Nichts ist so preiswert wie das Sonnenlicht, was wir bekommen. Ja, und das zu ersetzen durch technisches Licht halte ich für fragwürdig, muss ich so ganz offen und ehrlich sagen. Denn solange wir das Sonnenlicht haben, bekommen wir durch eine einfache Glasbedeckung oder Kunststoffbedeckung eines Gewächshauses sehr viel mehr, als wir mit der gleichen Fläche an Strom erzeugen und dann Lampen betreiben. Das heißt, hier läuft es wieder auf die Energiebilanz hinaus, die wir ja sehen müssen. Und wenn man 30 Stockwerke übereinander stapelt, dann habe ich eben auch den 30-fachen Bedarf an Elektroenergie für diese Belichtungssysteme. Ja, und deswegen ganz bewusst das Gewächshaus und das Gewächshaus eben auch ganz bewusst, um einen Energiekreislauf zu schließen. Wir können aus diesen Gewächshäusern, das hat auch unser Vorgängerprojekt Zinec gezeigt, wir können aus einem Gewächshaus Wärmeenergie auskoppeln, indem wir es geschlossen betreiben. Wir holen dann aus dem Gewächshaus also Gemüse, wir holen aus dem Gewächshaus Rheinwasser durch die Rekondensation und wir holen aus diesem Gewächshaus Wärmeenergie in einer Menge, mit der wir praktisch 2/3 mehr an Flächen heizen können, als das Gewächshaus selber braucht. Ja, und das ist jetzt dann eine Win-Win-Win-Situation. Es kommt noch dazu, dass wir im geschlossenen Anbau in Gewächshäusern dadurch auch die CO2-Gehalte anreichern können, der Luft. Also die Luft wird mit CO2 angereichert, um wiederum im Pflanzenbau höhere Raten an Photosynthese erzeugen. Nachgewiesenermaßen haben wir da 20% mehr Ertrag durch diese Technik und können unter Umständen in Zukunft eben auch CO2 nutzen, was aus anderen Prozessen kommt. Das machen wir in Cubes jetzt schon. Wir nutzen das CO2, was aus der Fischproduktion und aus der Insektenproduktion kommt.
Das hört sich natürlich alles erstmal wahnsinnig gut an, wenn das Forschungsprojekt so weit einschlägt, dass Sie sagen, okay, das ist marktfähig. Wann könnte man mit den ersten Cube Circle in urbanen Raum oder im suburbanen Raum rechnen? Was glauben Sie? Was wünschen Sie sich?
Wünschen würde ich mir, dass wir übernächstes Jahr damit anfangen können.
Ja, okay.
Ist doch mal ein Wort. Ist ein Wort. Ich wünsche mir. Also nicht jeder Wunsch geht in Erfüllung und dieser wird mit Sicherheit auch nicht in Erfüllung gehen. Es hängt an sehr vielen Randbedingungen und das haben wir bei dem letzten Projekt, was ich schon ansprach, Zinec, steht für Zukunftsinitiative Niedrigenergiegewächshaus, gemerkt. Wir hängen ganz stark vor allen Dingen an den Energiepreisen. Ja? Wenn ich sage, wir holen Energie aus dem Gewächshaus raus, dann machen wir das natürlich nicht ohne Aufwand. Das wäre sonst ein sogenanntes Perpetuum mobile, sondern wir müssen Energie reinstecken. Das ist Elektroenergie zum Antrieb von Wärmepumpen zum Beispiel. Und diese Elektroenergie ist zurzeit bei uns im Land viel zu teuer, um sich das Ganze wirtschaftlich vorstellen zu können. Ja, wir haben das damals mal gerechnet, eine Wirtschaftlichkeit bei der Ausstattung von Gewächshäusern mit solchen Rekondensations- und Wärmegewinnungsanlagen würde dann im Prinzip eintreten, wenn Gas- und Ölpreise über einen Euro steigen. Das tun sie zurzeit, aber dazu müssten wir Elektroenergiepreise zwischen 12 und 14 Cent haben und wir sind derzeit bei 20 bis 30 im Wirtschaftsbereich und wir sind ja in den Haushalten bei 50 bis 60 Cent. Ne? Mhm. Das heißt also, die Energie, die wir da gewinnen, ist wiederum eine sehr teure Energie. Ja, und deswegen hängen wir mit solchen Entwicklungen auch immer ganz stark davon ab, wie sich der gesamte Wirtschaftsbereich, wie sich auch die Politik entscheidet, hier zu unterstützen. Es gab, als wir mit Zinec begannen, 2009 Wärmepumpenstrom, der wurde subventioniert zum Preis von 11 Cent. Damit hat sich das Ganze sofort gedreht. Wir hatten eine Amortisationszeit von ungefähr 3 Jahren. Wenn wir das jetzt rechnen, sind wir irgendwo bei 20 Jahren und da würde wahrscheinlich auch keine Bank sagen, das finanziere ich mit. Ja.
Wenn wir noch einmal in Richtung Landwirtschaft schauen, das sind ja unsere Hörerinnen und Hörer vor allem. Das traditionelle landwirtschaftliche System, wird es das weiterhin auch bei all diesen Neuerungen und neuen Agrarsystemideen, was da auf den Markt kommt, geben Ihrer Meinung nach? Wird man das noch weiter brauchen müssen oder werden Landwirtinnen und Landwirte da auch umdenken?
Ja, also auf diese Frage gibt es von mir ein ganz klares Ja. Natürlich werden wir die Landwirtschaft, werden wir den Feldbau brauchen und wir werden auch die Tierhaltung brauchen. Ganz ohne Frage, da gibt es ja auch schon sehr schöne Aussagen dazu von Herrn Kollegen Windisch von der TU München, denen ich nur 100% folgen kann. Es ist so, dass das Land uns ernährt und in der Zukunft auch ernähren muss, ganz ohne Frage. Dass das jetzt kein konservatives Denken ist, sondern dass das natürlich auch verbunden ist mit Innovationen, die mindestens genauso aufwendig, schwierig zu gestalten sind wie bei uns in den geschlossenen Systemen, ist gar keine Frage. Wir haben seit über 20, 30 Jahren den Begriff Precision Farming. Was da passiert ist, das wird eben auch leider von der Gesellschaft gar nicht so sehr aufgenommen, sondern man sieht ja leider die Landwirtschaft immer als ja, das Schmuddelkind der Gesellschaft. Kein Bauer, kein Landwirt hat ein Interesse daran, Dünger zu verschwenden. Kein Landwirt hat daran Interesse, bei der Feldberegnung Wasser zu verschwenden. Das heißt, hier wird nach sensorischen Daten, hier wird nach Satellitendaten gearbeitet, um eben genau den Bedarf zu ermitteln, der nötig ist für die Pflanzen. Auch wenn es immer noch zu viel ist, was wir eben an Nitraten im Trinkwasser finden, das wird zurückgehen, davon bin ich der festen Überzeugung. Also Landwirtschaft ist Zukunft, Feldbau ist auch Zukunft. Wir denken nach, eigentlich bei den intensiven Systemen es zu ergänzen, und zwar auf Flächen, die heute landwirtschaftlich gar nicht nutzbar sind. Also das heißt, wir machen keine Konkurrenz mit dem intensiven Pflanzenbau, sondern wir wollen dahin, wo man eben nicht mehr produzieren kann. Ich sage mal nur ein Beispiel. Berlin hat eine Dachfläche von ungefähr 1000 Hektar, deswegen sind die Befürworter der Dachbegrünung und des Dachanbaus ja so euphorisch und sagen, wenn wir die Dächer nutzen könnten, um Gemüse zu produzieren, könnte man die Stadtbevölkerung von Berlin mit Gemüse versorgen. Dem können wir folgen, das ist ja tatsächlich so, das haben wir durch GIS-Studien und Berechnungen rausbekommen. Aber diese 1000 Quadratmeter Dachfläche, die finden Sie auch vor der Tür von Berlin. Da gibt es nämlich 1200 Hektar alte Rieselflächen. Rieselflächen, also aus der Verrieselung der Abwässer der Stadt Berlin, die ja vor über 100 Jahren begann, die jetzt Landwirtschaft gar nicht genutzt werden können, weil die Böden eben doch sehr stark belastet sind mit Resten aus dieser Abwasserwirtschaft. Ja, und dort könnte man hingehen mit solchen Systemen wie Cubes und könnte sagen, der Untergrund ist uns erstmal relativ egal, weil wir im geschlossenen System arbeiten, eben ohne auf den guten Boden angewiesen zu sein. Aber wir haben dort Platz. Wir haben dort Platz für Logistik. Wir haben Anbindung an Straßensysteme und so weiter. Also das wäre sozusagen eine gute Nachbarschaft zum Feldbau nebenan, der dann Weizen oder Mais oder Kartoffeln anbaut oder eben auch andere intensive Früchte, wie gerade im Brandenburg, der Spargel oder die Teltower Rübchen, fällt mir gerade so ein, bei uns in der Nachbarschaft, ein gesunder Mix an Produktionssystemen in und um Berlin.
Das finde ich, ist doch ein schönes Schlusswort dieser Folge. Herr Professor Schmidt, vielen Dank für das Gespräch, für die ganzen Informationen, auch für Ihre Einschätzungen, was das alles angeht. Und auch noch ganz, ganz herzlichen Dank für Ihren Hinweis auf die Folge mit Professor Windisch, was natürlich ich jetzt allen Hörerinnen und Hörern einmal ans Herz legen möchte. Wir haben die Folge aufgezeichnet. Ich werde die natürlich selbstverständlich in den Shownotes verlinken, damit sich die alle noch anhören können. Da ging es um Nutztierhaltung und eben auch um die Aussage, dass das Nutztier für die Kreisläufe wichtig ist. Ja, und was darf ich sonst noch sagen? Wenn ihr, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, euch etwas mehr noch über die Cube Circles informieren möchtet, es gibt da eine sehr umfangreiche Website zu cubecircle.de, nennt die sich. Da könnt ihr nochmal reinschauen. Auch das wird natürlich in den Shownotes verlinkt. Und ein allerletzter Hinweis ist der Hinweis auf unsere Mailadresse podcast@yara.com, denn wir freuen uns über eure Anregungen. Vielleicht gibt es ein Thema, von dem ihr sagt, das möchtet ihr hier gern mal behandelt wissen, und dann werden wir uns darum sicherlich einmal kümmern. Vielen Dank, noch einmal vielen Dank, Herr Professor Schmidt.
Ich danke Ihnen, Frau Blanken.
Und damit sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Auf Wiederhören.
Das war Zukunft anpacken, der Yara-Podcast für Pflanzenernährung und landwirtschaftliche Themen. Weitere Informationen auf yara.de.